Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute ein kleines E-Commerce 101 Special. Und zwar habe ich heute mal ein E-Commerce Glossar vorbereitet. Da wir in unserer Branche ja über die Jahre hinweg Stück für Stück immer schlimmer werden mit unserer Sprache und extrem viele Begrifflichkeiten einführen, die man irgendwann nicht mehr versteht, wenn man nicht jahrelang im D2C-Space ist, und wir gemerkt haben, dass das auch teilweise zu echten Problemen führt, zum Beispiel wenn die Finanzabteilung nicht mit der Marketingabteilung sprechen kann, wenn die Leute einfach nicht verstehen, worüber die Marketer sprechen und die Marketer nicht verstehen, worüber die Finance-Leute und Controller sprechen, dann gibt es ein Problemchen, und zwar das ist das fehlende Alignment, also die fehlende letztlich Klarheit über die jeweiligen gegenseitigen Abteilungen. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt jetzt ein E-Commerce-Glossar gebaut. Wir haben das bei uns auch tatsächlich für alle, die bei uns in der Zusammenarbeit sind, auch mit am Start. Wir haben oft große Unternehmer, die sind selbst Hersteller zum Beispiel, oder Unternehmen besser gesagt, die sind Hersteller, die kommen aus dem B2B, die kennen sich mit D2C noch nicht aus, oder wirklich große Brands, ja, die einfach getrennte Departments haben. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal ein kleines E-Commerce-Glossar und gehen die ganzen Begrifflichkeiten durch, die ihr hier bei uns auf YouTube-Kanal, auf der Website und überall im Markt ständig hört. Wir legen los mit unserer Hierarchie der Metriken. Wir haben bei uns bei Ecosa eine Hierarchie der Metriken, die ist für uns essentiell in der Betrachtung der Performance von verschiedenen Marketingkanälen und generell der Gesundheit eines Unternehmens. Die beinhaltet sowohl Zahlen aus einer klassischen BWA, also einer betriebswirtschaftlichen Auswertung, als auch tatsächlich Marketingkennzahlen. Und da geht es natürlich los mit dem Wichtigsten, und zwar dem Profit oder auch Gewinn. Und ja, wenn man an die Finance-Kennzahl spricht, so das, was wir die ganze Zeit sprechen, ist EBIT, also Earnings Before Interest and Taxes. Und dann gibt es sozusagen noch den EBITDA, also nach Abschreibung und Co. Ne? Das heißt, wir optimieren hier auf EBITDA, das ist das Allerwichtigste. Dann gibt es den Revenue, das ist der Umsatz, den Average Order Value, das ist der durchschnittliche Warenkorb. Dann kommt die erste wichtige Metrik, die ja viele Agenturen zum Beispiel nicht so richtig auf den Blick haben, um zu gucken, wie funktionieren denn viele Kanäle zusammen. Ja, das ist die MER, also die Marketing Efficiency Ratio, das ist die Gesamtmarketing-Effizienz. Und vor allem, und das ist jetzt noch der viel wichtigere Wert, ja, wo alle dann immer über den ROAS sprechen, ja, und dann ihre Bestandskunden inkludieren. Ja, das ist tatsächlich Quatsch. Wir wollen ja Marketing machen, um Neukunden zu gewinnen. Und für Bestandskunden, wer zahlt, der hat die Kontrolle über seine Bestandskunden verloren. Nein, Quatsch. Kann man mal machen, aber in der Regel schauen wir uns die Acquisition MER an, also die Acquisition Marketing Efficiency Ratio. So, ich habe hier auf jeden Fall ein paar Tippfehler noch drinnen. Aber das ist die Gesamtmarketing-Effizienz nur auf Neukunden. Das ist mit einer der wichtigsten Metriken. Da schaut ihr euch wirklich den Neukundenumsatz jede Kalenderwoche an. Im Idealfall habt ihr das in einem Controlling-Sheet drinnen und zieht dann eure Cost of Goods ab, also die COGS. Das ist der Wareneinsatz und alle variablen Kosten, die so dazukommen. Dann schaut ihr euch da euren Profit auf Neukunden, die Acquisition Marketing-Effizienz auf Neukunden an. Ja, könnt ihr auf Umsatz und auf Profit auch machen. Wir schauen uns da tatsächlich ganz oft den Gewinn pro Nutzer an, pro neuen Nutzer. Ja, dann habe ich schon gesagt, New Customer, Returning Customers, neuen Bestandskunden, also da sieht man im Internet oft NC und RC. Dann haben wir die Retention Rate, das ist der Prozentsatz wiederkehrender Kunden als absolute Kennzahl. Da gibt es auch was Wichtiges zu erwähnen, das verstehen die meisten auch nicht, ist in Shopify zum Beispiel im Dashboard steht in Prozent, die stehen da die wiederkehrenden Kunden drin. Ja, so, das ist aber nur über diesen gewissen Zeitraum. So, das kann sein, dass dann in diesem Zeitraum die Neukunden ein bisschen runtergehen, weil das Marketingbudget runtergedreht wurde, dann stehen da 40% wiederkehrende Kunden und alle so, yeah, unsere Retention Rate ist 40%. Das ist aber Quatsch, ja, weil die absolute Retention Rate, also wenn man wirklich mal hingeht und rechnet alle Bestellungen geteilt durch Neukunden, ja, beziehungsweise alle Neukunden, die mal ein zweites Mal noch bestellt haben, ja, wenn man das mal betrachtet als Prozentsatz, dann sieht das meistens ein bisschen anders aus. Ja, da rechnen sich die Leute ihr Bestandskundengeschäft ein bisschen schön. Also da Vorsicht, ja, Rate der wiederkehrenden Kunden über den Zeitraum betrachtet oder die Retention Rate in absoluten Prozenten ist unterschiedlich. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. So, dann haben wir unseren Klassiker, das ist der Return on Ad Spend, der ROAS, worüber alle Werbung machen, was eine absolute Vanity Metric ist. Eine Vanity Metric ist eine Zahl, die weniger relevant ist, wie zum Beispiel der EBITDA. Ja, also wir rechnen und arbeiten nicht viel mit dem ROAS, eher noch mit einem PORS, ja, also der Profit on Ad Spend. Das ist eigentlich eine relevantere Kennzahl, weil der ROAS, der kann extrem hoch sein. Bei niedrigem Transaktionsvolumen habe ich weniger Gewinn, als wie wenn ich einen sehr niedrigen ROAS habe und dafür aber sehr viel Gewinn mache. Das heißt, das muss immer im Kontext mit einer anderen Zahl betrachtet werden. It's as easy as that, ja. So, dann haben wir den CPC, das ist der Cost per Click. Das ist ganz einfach, die Kosten pro Klick. Ja, wenn wir in Meta, in Google, egal wo eigentlich Marketing machen, müssen wir sicherstellen, dass die Kosten pro Klick günstiger sind als der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer auf der Website, also der Revenue per User. Ja, das bedeutet, solange die in der Waage sind, alles gut. Und das ist das Handwerk des PPC-Marketings, also Pay per Click. Das steht unten drunter, ne? So, was gibt's noch? Wir haben den CPA und den CAC, das sind eigentlich beides dieselben Zahlen. Die einen sagen CPA, die anderen tatsächlich sagen einmal entsprechend CAC. Das sind dann sozusagen die Cost per Acquisition oder die Customer Acquisition Costs. Beides, wie gesagt, Kosten pro Neukunde. Dann schauen wir mal ein bisschen weiter hier. Attribution. Ja, was ist Attribution? Attribution ist eigentlich welcher? Also die Frage, welcher Verkauf wird welchem Kanal zugeordnet? Riesenkontroverses Thema. Ich würde dir empfehlen, dich sehr spät erst damit auseinanderzusetzen, weil es einfach verdammt nervig ist und gar nicht so wichtig, wie alle meinen. Da gibt es dann verschiedene Attributionsfenster in den Werbekanälen, wie zum Beispiel ein 7-Day-Click-1-Day-View-Attributionsfenster auf Last-Click. Heißt auf Deutsch übersetzt, dass wir ein 7-Tage-Fenster angucken und Meta somit die Chance zum Beispiel geben, auf diesen Zeitraum den Kauf noch einer Werbeanzeige zuzuordnen. Wenn jetzt 1-Day-View, ne, nachdem ein Klick passiert ist, wenn 1-Day-View auch noch dabei ist, dann werden auch Conversions, also Verkäufe, zugeordnet, wo die Leute eine Werbeanzeige nur gesehen haben, aber nicht mehr geklickt haben. Das heißt, es könnte sein, dass Meta oder Google in ihren Werbekonten überattribuieren und dass gar nicht die Leistung der Werbeanzeige war, weswegen der Kauf dazugeordnet wird. Wichtig. So, einer der großen Themen, warum Brands tatsächlich sich total kirre machen, ist, dass sie nur den ROAS in einem Werbekonto anschauen. Naja, und dann kommen halt verschiedenste Themen. Überattribution, Entscheidungen auf Basis der falschen Zahlen, Entscheidungen auf Basis von ROAS ohne sich, da kommt der wichtige Teil jetzt unten drunter, die Unit Economics anzusehen. Also die Wirtschaftseinheiten, wie zum Beispiel die Margenstrukturen. Ja, ich kann einen 5er ROAS haben, rein theoretisch, und schlechte Unit Economics haben und mache weniger Gewinn als jemand mit einem 2er ROAS mit grandiosen Unit Economics, also Margenstrukturen. Ja, da sprechen wir über die Cost of Goods, da sprechen wir über die Transaktionsgebühren, da sprechen wir über die Pick-and-Pack-Kosten, also Logistik, alles, was dazu gehört. Und tatsächlich natürlich der CAC auch. So, dann haben wir noch den Overhead unten drunter, das sind die Fixkosten, die gehören auch in eine gute P&L rein. Und dann sind wir auch bei der P&L, das ist die Profit and Loss, also eine ganz einfache Gewinn- und Verlustrechnung, die man im Marketing auf jeden Fall über das gesamte Unternehmen im Blick haben sollte. Ansonsten ist man ziemlich lost, also verloren. Es ist einfach zu funny, wie viel englische Begriffe in meinem Wortschatz drin sind. Aber das liegt daran, dass ich einfach verdorben bin in dieser Branche. Und das ist einfach nur mal so, wenn man das 12 Jahre macht. So, was haben wir noch? Die Contribution Margin, das ist der Deckungsbeitrag. In der BWL gibt es einen Deckungsbeitrag 1, 2 und 3. Ja, am interessantesten ist eigentlich der Deckungsbeitrag 3, denn das ist dann sozusagen irgendwann schon der naheste Wert am EBITDA. Ja, das ist so das Wichtigste. Dann gibt es noch den CM1, da kommen nur Wareneinsatz und so weiter rein. CM2 ist dann nach Abzug aller anderen variablen Kosten. CM3 ist nach Abzug der Fixkosten. Und so hat man dann eine saubere P&L. Dann gibt es Forecasting. Das ist die hohe Kunst der Marketingplanung und der Finanzplanung, beziehungsweise Umsatzplanung eigentlich. Die Profis nehmen in den Forecast auch eine Marketingplanung rein, lassen aber ein bisschen Luft tatsächlich, um sich an der Stelle die Marketingplanung nicht zu eng zu schnüren und die Budgets festzulegen. Ja, wenn wir Performance-Marketing machen, wäre ja blöd, wenn ich das Geschäft, ich gebe einen Euro rein, ich kriege 4 raus, nicht unbegrenzt aufdrehen kann zu gewissen Zeitpunkten. Ne? Insofern, die Kunst des Forecastings ist eine Kunst für sich. Daraus entsteht natürlich das Demand-Planning, also die Bedarfsplanung. Ja, da gibt es dann auch noch solche Begriffe wie zum Beispiel die Lead-Times, wie lange dauert es, bis ein Produkt von der Bestellung des Lieferanten bei uns auf dem Lager ist. Das sind die Lead-Times. Da gibt es noch die Zahlungsziele der Lieferanten, also bis wann muss die Ware bezahlt sein. Das bestimmt natürlich dann auch wieder, ja, wie viel Geld brauche ich auf dem Konto etc. So, dann haben wir die inkrementelle Leistung, das ist nochmal was Wichtiges, das ist die alleinstehende Leistung eines einzelnen Marketingkanals. Das bedeutet tatsächlich, dass, wenn ich mir jetzt Facebook anschaue und da ist ein One-Day-View-Attributionsfenster mit eingestellt, dann sind da lauter so View-Conversions drin, wie ich gesagt habe. Das ist leider nicht die inkrementelle Leistung. Es könnte sein, dass Google letztlich die Person das erste Mal auf die Seite gebracht hat, die View-Conversion dann zugeordnet wird und dann steht da der 5er ROAS drinnen. Ja, das ist auch ein Bestandskunde auch noch mit dazu im Worst Case, im schlimmsten Fall. Und dann ist es tatsächlich so, dass das kein inkrementeller Sale ist. So, und die inkrementelle Leistung, die guckt man sich dann an, wenn man zum Beispiel ein One-Day-Click-Fenster anguckt, das ist das, was die ganzen Agenturen euch dann nicht zeigen natürlich, ja, die inkrementelle Leistung ihrer Werbemaßnahmen, weil dann würde der ROAS in den meisten Fällen ziemlich schlecht aussehen und ihr würdet euch an den Kopf fassen. Ich kann dir sagen, so, hey, ganz ehrlich, wenn ihr Marketing macht so, dann schaut euch die inkrementelle Leistung eurer Ads an. So, und lasst euch da nicht über den Tisch ziehen von irgendwelchen Agenturen. Dann gibt's das Testing, das ist das konstante Testen und Iterieren von Werbemitteln. Die Awareness-Stufe, also Bewusstseinsstufe im Marketing, da gibt es unterschiedliche, ja, da gibt es dann es gibt Menschen im Markt, die sind unaware, die wissen noch nicht mal, dass sie ein Problem haben, es gibt Leute, die sind problem-aware, die wissen, dass sie ein Problem haben, kennen die Lösung aber noch nicht, es gibt problem Solution-Aware-Leute, die kennen die Probleme, die kennen auch die Lösung, wissen aber noch nicht, welche der Lösungen für sie sich, wofür sie sich entscheiden sollen. Und dann gibt es die Problem-Solution-Product-Aware-Leute. Und so kann man dann irgendwann, je größer man wird, seine Marketingkanäle an die entsprechende Awareness-Stufe tatsächlich ausrichten. Und deswegen macht es auch Sinn, zum Beispiel am Anfang mit sowas wie Meta zu starten, statt mit organischem Marketing. Dann macht es am Anfang weniger Sinn, mit Influencer oder TV-Werbung oder organischem Marketing zu starten, weil das eher so, ja, Awareness Creation Channels sind, viel mehr als direkt Cash aufs Konto. Daraus entsteht dann auch der Sales Cycle. Je größer die Awareness-Stufe, umso länger der Sales Cycle. Wenn ich jemanden habe, der ist sich noch nicht mal bewusst über ein Problem braucht, der definitiv länger als jemand, dem schmerzt das so richtig, der wird schon fast seine letzte Niere hergeben dafür, dass er an der Stelle jetzt dein Produkt und dann entsprechend die Lösung haben kann, um seinen Schmerz zu lösen. Das heißt, der Zeitraum vom ersten Kontaktpunkt bis hin zur Conversion ist der Sales Cycle. Den wollen wir immer möglichst kurz halten, weil dann müssen wir uns nicht so viele Kontaktpunkte im Internet einkaufen, also viele CPCs, Click Cost per Klicks haben, um zu unserem Ziel zu kommen. Das heißt, deswegen machen wir bei Ecosa zum Beispiel mit den meisten Brands richtig hartes Direktmarketing statt irgendwelche schönen Brandkampagnen am Anfang. Das machen wir dann ab 5 bis 10 Millionen im Jahr. Und YouTube-Kanäle und all diese Sachen, das sind alles solche Themen, die kann man dann mal machen, wenn man es schafft, sehr schnell erstmal die Leute mit einem kurzen Sales-Cycle und guten Budgets konstant über Performance-Marketing in den Checkout zu bringen. So, dann gibt es die Conversion, das ist der Kauf oder das Zielvorhaben, schon ein paar Mal gesagt. Bootstrapped ist die hohe Kunst, ein Unternehmen ohne Wachstumskapital aus dem eigenen Cashflow wachsen zu lassen. Das mögen wir am liebsten. Ja, wir sind gar keine Fans davon, die ganze Zeit von einer Finanzierungsrunde zur nächsten zu hüpfen. Wir hier bei Ecosa selber haben uns auf Multimillionen Umsätze jetzt selber gebootstrapped. Ich habe noch nie Geld aufgenommen oder so. Das ist für mich die einzige Art und Weise, schönes und gutes Unternehmertum zu machen und sauberes. Dann bisschen Marketingmetriken. Wir haben die CTR, das ist die Click-Through-Rate. Prozent an Personen, die auf eine Werbeanzeige geklickt haben. Gesehen und geklickt. Dann haben wir den CLV und den CLR, ist der Customer Lifetime Value, also der Profit, Achtung, und der Revenue, der Umsatz. Ja, verwechseln auch viele. Der Customer Lifetime Value ist nicht dein Umsatz, den du über die Zeit machst, sondern der Profit. Uns interessiert der EBITDA, der Profit. Uns interessiert nicht der Lifetime Revenue, weil ich könnte auch, keine Ahnung, hohen CLR haben mit immens viel Marketingkosten. Dann hätte ich kein Geld mehr auf dem Konto. So, dann haben wir die Custom Audience. Das sind so benutzerdefinierte Zielgruppen, die man einstellen kann. Zum Beispiel, ich möchte eine Custom Audience mit allen Leuten, die die letzten 365 Tage auf meinem Instagram-Profil waren und denen möchte ich eine Werbeanzeige ausspielen. Dann gibt's DPAs, das sind Dynamic Product Ads, also Werbeanzeigen mit dynamischen Bildern. Da zieht sich meistens dann Meta mit einem Produktkatalog einfach die Produktbilder und spielt den Leuten, die sich halt dementsprechend diese Bilder angeschaut haben, die entsprechenden Ads aus, womit die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass die Person kauft. GA ist Google Analytics, KPI ist ein Key Performance Indicator, also die wichtigsten Kennzahlen, wie zum Beispiel die Hierarchie der Metrik oder wie viele Creatives muss dein Team machen, wie ist der Output, den wir brauchen oder der Input, um den Output zu generieren, den wir uns in unserem Forecast geplant haben. Dann haben wir Lowest Cost Bids, also das sind so Geburtsstrategien, da gibt es auch noch Bid Caps, Cost Caps etc., also das ist ein bisschen fortgeschrittener, wenn man mal über fünfstellige Beträge am Tag ausgeben möchte. Da macht es dann auch Sinn, mit der LP zu arbeiten, der sogenannten Landing Page, also Custom Seiten, dass die Leute nicht nur auf Startseite, Kategorieseite, Produktseite landen, sondern auf einer Landing Page. Dann gibt's Lookalike Audiences, sogenannte LALs. Das sind Zielgruppenzwillinge. Kann man Meta sagen, hey, Meta, gib mir die 10% der Leute auf deiner Plattform, die so sind wie unsere Top 10% Kunden. Lädt man die Kundenliste hoch und Facebook sucht sich die Leute raus. Oder Meta in dem Fall. Dann haben wir die PDP, ist die Product Detail Page. Produktseite, PPC ist Pay-Per-Click, hatten wir schon. Einmal gedoppelt. UGC ist der User Generated Content. Fotos und Videos von Kunden, die nativ mit dem Handy gemacht wurden tatsächlich. Dann haben wir PMAX-Kampagnen, das ist eine Google-Kampagne, die automatisiert Budgets aussteuert. Eine ASC Plus, die ist die Meta-Kampagne, die automatisiert Budgets aussteuert. Und das meistens mit einem Creative. Das ist das Werbemittel. Meistens dann für TikTok, Meta-Ads oder YouTube-Ads. Jedes Creative hat auch eine Hook. Also die ersten 3 Sekunden eines Creatives sind die Hook. Die machen übrigens sehr viel Sinn zu testen viel. Also mit Hooks zu arbeiten, entscheidet letztlich, wo eine Werbeanzeige hingeht. Dann haben wir die API, das ist eine Schnittstelle zwischen zum Beispiel eurem Onlineshop und Meta, also zum Beispiel ein Application Programming Interface, also eine API, damit alles sauber getrackt wird. Es gibt eine API, um ein Tool mit dem nächsten zu verbinden. Das braucht man jede Menge, wenn man mal Automatisierung im Onlineshop haben will. Dann haben wir die Add-to-Carts, wenn etwas dem Warenkorb hinzugefügt wurde, das ist meistens ein Event, also das sind so, ja, wenn ein Event passiert, dann feuert sozusagen Facebook über die API, wo der Pixel integriert ist, also dieses kleine Helferlein, was Facebook dann die Verkäufe übermittelt, die dann attribuiert werden, vermittelt das zum Beispiel ein Add-to-Cart-Event. So, dann haben wir die CBO, dass die Campaign Budget Optimization Kampagne, also automatische Budgetverteilung auf Facebook-Werbeanzeigen, die Cost Caps hatten wir auch schon. Cost per Lead ist der CPL, also wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, Drops haben, neue Product Launches, dann kann man sich auf einer Landingpage eintragen in ein Formular, in ein Opt-in-Formular und da zahlt man dann einen gewissen Preis pro Lead, der sich einträgt und das ist dann der Cost per Lead. Solange wir mit dem Lead mehr verdienen, als er uns kostet, machen wir in der Regel Gewinn, wenn es sauber kalkuliert ist. Dann haben wir noch den CPM, Cost per Mille, 1000, also die Kosten pro 1000 Impressionen. Ja, solange, also aus dem CPM und der CTR setzt sich der CPC zusammen. Ja, so nämlich. Und aus dem CPC kommt dann auf der Seite mit der Conversion Rate, also wie viel Prozent aller Leute auf der Seite zu Kunden werden und dem Average Order Value setzt sich dann der Revenue per User zusammen. Und solange der CPC und der Revenue per User in der richtigen Waage sind mit der MEA, im Idealfall Acquisition MEA, fängt das Ganze an, richtig Spaß zu machen. Da haben wir die Conversion Rate, auch das schon erklärt. Wir haben die Call to Action, die Handlungsaufforderung. Ja, wichtig im Direktmarketing. Sagt den Leuten, was sie tun sollen, wenn ihr Werbeanzeigen macht. Und die Leute befinden sich im TAM und das ist der Total Addressable Market. Mache ich Männer-Skincare, ist mein Total Addressable Market im Idealfall Männer. Ist mein tatsächlich TAM Frauen-Skincare, sind eher Frauen mein Total Addressable Market. Wir differenzieren Brands gerne, dass die noch ein bisschen differenzierter sind und sind dann sozusagen eher innerhalb eines Marktes nochmal spezifisch, ja. Und damit haben wir ein ICP und das ist unser Ideal Customer Profile. Unser Ideal Customer Profile sind D2C Brands, im Idealfall ab so einer Million Jahresumsatz. Wir haben auch ein Angebot für Startups, die bei 0 oder unter einer Million Euro stehen, als kleines Inkubator Special. Aber so ab einer Million bis unsere größten Kunden machen jetzt so 61 Millionen im Jahr Umsatz. Das ist unser Ideal Customer Profile. Ja, kann ich relativ genau sagen. Da gibt es dann noch ein VSL, das ist der Video Sales Letter. Dann haben wir Native Ads. Was sind Native Ads? Native Ads sind so Anzeigen auf Plattformen wie Taboola oder Outbrain. Das sind so, keine Ahnung, ihr seid mit eurem iPad auf der Süddeutschen Zeitung oder auf web.de, euer E-Mail-Provider oder Gmail, whatever. Jeder hat so ein Trash-E-Mail-Konto, sicherlich, ja. Und dann stehen rechts an der Seite, sind dann so Ads, wo drauf steht so, du wirst nicht glauben, das ist das Anti-Aging-Geheimnis, ja, und dann so Vorher-Nachher-Bild drauf und dann kommt man auf so eine Scam-Advertorial-Landing-Page, also so einen bezahlten PR-Artikel, welcher als Landing-Page genutzt wird, ja, kann enorm Leverage haben, diese Werbestrategien, ja, wir haben echt viele Cases, wo wir das richtig ausgeschlachtet haben, aber ist nicht für jeden was und sehr, sehr fortgeschritten. Also da muss Meta-Ads laufen, Google-Ads laufen, Influencer-Marketing laufen, da muss wirklich schon Volume drauf sein, also eigentlich eher sowas für achtstellige Brands, dann macht das Sinn. So, dann haben wir die Customer Journey, das ist die Reise des Kunden bis in den Checkout. Wir haben First- und Zero-Party-Data, das ist mit einer der wichtigsten Themen, ja, Kundendaten, die direkt beim Kunden erhoben werden. Wenn ich jetzt im Customer Support eine Kundenbeschwerde bekomme und mein Kunde kotzt sich aus bei mir, was seine Probleme sind und wieso das nicht funktioniert und so, das ist Zero-Party-Data. Wenn wir auf den Kunden zugehen, mit ihm telefonieren, ist das First-Party-Data, wenn wir Umfragen machen. Lebenselixier für E-Commerce-Brands, ja, wer hier schon öfter zuhört, der weiß, wie wichtig das ist. So, dann haben wir das Sourcing, das ist Finden von Lieferanten, Produkten, aber auch Content-Creatern, Influencern etc. Diese Leute müssen dann gebrieft werden, also Instruktionen für die Content-Creator und Influencer. Und dann gibt es noch ein paar Rollen in E-Commerce-Brands, die Jobs darstellen, die etwas unüblich sind und oft auch an den Elite-Universitäten nicht geschult werden. Das ist zum Beispiel der Creative Strategist, der entwickelt Formate, Konzepte, neue Creatives, neue Ideen, neue Kampagnen, macht Kundenverständnis, schreibt auch oft Copy. Ja? Also gute Creative Strategists sind auch gute Copywriter, aka Werbetexter. Dann haben wir die Media Buyer. Das ist auch nochmal ein sehr wichtiges Handwerk, das ist das Werbeanzeigen einbuchen und diese Creatives sozusagen in ihrer Performance, also in der Leistung, die Acquisition MEA, den Profit, die CLV-Extensions, ja, wie entwickeln sich die Kunden über die Laufzeit bis in das Controlling, in den Gewinn rein, ja, das macht ein Media Buyer, der optimiert nicht nur auf den ROAS, Achtung, ja, der optimiert auf Profit. So, dann haben wir CRM-Manager, das ist der Customer Relationship Manager, also E-Mail-Marketing, Community-Building etc., und dann haben wir den E-Mail-Flow, das ist eine sogenannte E-Mail-Automatisierung, also da gibt es Post-Purchase-Flows, Browse-Abandonment-Flows für Leute, die auf der Seite waren und wieder gebounced sind, also abgesprungen sind. Es gibt Exit-Intent-Flows, also wenn jemand die Seite verlassen will, sich trotzdem eintritt, es treten ein Newsletter-Opt-in-Flow, es gibt ein Birthday-Flow, es gibt so viele Flows, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, da macht man dann irgendwann Segmente, je nachdem mit welchen Produkten die Leute einsteigen und so, da macht man sauberes CRM-Marketing und baut Community auf damit. So, dann haben wir noch HR, das ist das Thema Human Resources, also alles, was die Personalverwaltung angeht. Benchmarks sind Kontrollwerte, also ein Richtwert für deine Branche. Ich könnte dir jetzt zum Beispiel eine Benchmark für deine Conversion Rate auf dem Online-Shop geben. Dann gibt es noch das Push- und Pull-Marketing, also der Unterschied zwischen Bedarf kreieren im Marketing und Bedarf abgreifen. Da sind wir wieder bei den Awareness-Stufen. Und last but not least, und das braucht jeder E-Commerce-Brand, das ist ein gutes Offer, also ein Angebot. Ja, 3 für 2, Free Goodies, tolle Bundles, Up- und Cross-Sales, all diese Themen Black Friday, Cyber Monday, das sind Angebote. Und die helfen dann, in die Skalierung zu gehen. So, das ist das E-Commerce-Glossar. Ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Bisschen abgeladen. Falls du Fragen dazu hast, schreib uns gerne in die Kommentare oder auf LinkedIn, wo auch immer du magst. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinen neuen Erkenntnissen und herzlich willkommen im Denglisch-Modus der D2C-E-Commerce-Branche. You are welcome. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Nico.